Damit bei To Do's. Herzlich willkommen hier im Podcast-Studio live von der Republika. Unser Podcast hier dreht sich und wir sehen es hier hinter uns um die 17 Ziele für eine bessere Welt. Das heißt, wir wollen reintauchen in die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und in dieser Folge geht es vor allem um unseren Gast, den ich gleich vorstelle. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Aber es geht auch um SDG 1, die weltweite Beseitigung von Armut, und um SDG 8, dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Und heute bei mir ist the one and only Maurice Höfgen.
Ja, danke für die Einladung.
Maurice, großartig. Danke für deine Zeit. Wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. Danke. Wie geht's dir?
Bestens. So, ja. Wenn wir ein bisschen mehr Luft hier reinbekommen würden, wir reden einfach doppelt so schnell, damit wir dann auch doppelt so schnell fertig sind. Nein, Spaß. Alles gut. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, weil du hattest hier auf der Republika, ich habe das im Kalender gesehen, ziemlich viele Termine. Von daher merci beaucoup für diese Zeit hier in unserem Studio. Wir fangen immer traditionell hier im Podcast an, bevor ich deinen Lebenslauf nochmal erläutere und skizziere, fangen wir mit einer Schnellfragerunde an.
Oh, das ist gut.
Ja, ja, aber das heißt nicht schnell sprechen, sondern spicy und konkret antworten.
Okay.
Also, was treibt dich in deiner Arbeit am meisten um?
Ungerechtigkeiten in dieser Welt.
Was sind die 17 Ziele für dich?
Nachhaltigkeit, als Studio-Nerd hätte ich gesagt, operabel gemacht, Nachhaltigkeit runtergebrochen. Nachhaltigkeit runtergebrochen.
Und dann nimm uns mit auf deinen Schreibtisch in deinen Arbeitsalltag. Was machst du den ganzen Tag? Liebevoll nachgefragt.
Videos drehen, Texte schreiben, Nachrichten lesen, am Handy, am Laptop, unterwegs, am Schreibtisch, auf der Couch, überall.
Wie viele Stunden am Tag? Hast du so 12, 14 Stunden Tage oder hast du eine gute
Wenn es schlecht läuft und ich schlecht gemanagt habe, dann kann das mal vorkommen. In der Regel aber nicht mehr. Das versuche ich zu vermeiden, weil Freizeit, Familienzeit, Sport. Ich habe 2 Hunde, die wollen auch Aufmerksamkeit. Von daher wäre das eine Fehlplanung meinerseits, wenn ich einen 14-Stunden-Tag abrackern muss. Kommt vor, sollte aber nicht.
Sollte nicht mehr. Danke, lieber Maurice. Also, du hast 2 Hunde, du bist Ökonom, du bist YouTuber mit 243.000 Followern, du bist Autor von dem Buch Geld für die Welt und bei Jung und Naiv. Du hast 2020 für den Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi und für Christian Görke von den Linken gearbeitet. Du bist Unternehmensberater, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist jetzt alles so im Galopp durch deinen Lebenslauf sozusagen. Dein neues Buch heißt Teuer.
Ja.
Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Und dann schreibst du auch noch viel. Du bist Kolumnist für die Berliner Zeitung und die Taz. Also daher nochmal danke, danke, dass du da bist. Was hat dich heute beschäftigt?
Heute hat mich auf dem Vortrag zum Beispiel beschäftigt, dass wir was haben in der neuen Regierung, was es in der Vergangenheit selten gab, nämlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Friedrich Merz, hätte ich ja nie gedacht, ist Kanzler geworden. Noch bevor er dazu gewählt wurde, hat er ein Finanzpaket durch den Bundestag gebracht, was die Schuldenbremse auflockert, aufweicht für Sicherheitsausgaben und 500 Milliarden Euro Sondervermögen, über 12 Jahre wohlgemerkt, für intakte Infrastruktur in Bund und Ländern und 100 Milliarden davon für Klimaschutzmaßnahmen. Und das finde ich sehr gut. Schön, dass es es gibt. Es ist immer noch zu wenig, war meine Erkenntnis dann, weil wir müssen schon noch mehr machen und wir haben zu lange, 30 Jahre, zu wenig investiert. Und das reicht nicht, um den kompletten Investitionsstau in Deutschland aufzulösen. Und es reicht auch nicht, um zu sagen, ach, jetzt sind wir zum Beispiel beim Thema Klimaziele voll auf Kurs, Klimaneutralität 2045. Aber es ist mal ein Anfang und das ist gut. Und es ist vor allem auch ein Anfang gegen den Rechtsruck in Deutschland, also sowohl bei den Wahlen als auch jetzt, wenn man auf 2029 blickt, das Erstarken der AfD, da muss man ja sich große Sorgen machen. Und ich glaube, die werden stark, wenn zu wenig investiert wird, wenn die Wirtschaft weiter stagniert und wenn die Menschen ja Klimaschutz zum Beispiel als Verzicht wahrnehmen müssen. Das muss und sollte nicht so sein. Und deswegen ist Geld darauf zu schütten, auf dieses Problem erstmal gut.
Also viele Stichworte tauchen wir alle ein. Bist du jetzt ein Fan von Friedrich Merz geworden?
Auf gar keinen Fall. Und man muss sagen, also auf um es mal ernst zu besprechen, also Friedrich Merz hat sich ja nicht zurückgezogen und nochmal drüber nachgedacht in Ruhe, wie unser Geldsystem funktioniert und wie die Infrastruktur aussieht und ist dann aus Vernunft dazu gekommen, dass es Quatsch war, an der Schuldenbremse so lange festzuhalten, den Staat, die Finanzpolitik zu führen wie eine schwäbische Hausfrau und quasi eine Sparpolitik.
Sag nichts gegen Schwaben, du hast eine Schwäbin vor dir sitzt.
Oh, oh.
Ja, da wollen wir jetzt nicht den
das
Dialekt rausholen.
Das wollen wir nicht, nein. Aber auf jeden Fall zu lange an der Sparpolitik festzuhalten, sondern das ist aus der Not geboren. Wladimir Putin überfällt noch immer die Ukraine und Donald Trump macht verrückte Zollpolitik und naja, lässt immer durchscheinen, dass er entweder von der NATO mehr will oder sie aufkündigt. Und das hat Friedrich Merz dazu bewogen, diesen, naja, fast abergläubische Festhalten an der Schuldenbremse aufzugeben. Also kein progressiver Fortschritt, nicht das Argument, das Bessere hat gewonnen, sondern eher die blanke Not, würde ich sagen. Deswegen kein Friedrich Merz-Fan.
Aber motiviert das nicht dennoch, jetzt mehr zu tun?
Ja, deswegen ist es gut. Und ich glaube auch, dahinter steckt ja die Botschaft, was uns wichtig ist und was wir umsetzen können, können wir uns auch leisten, finanziell. Wenn der politische Wille da ist, können wir auch unsere Regeln, zum Beispiel die Schuldenbremse, so ändern, dass wir das Geld haben, um das zu finanzieren, was uns wichtig ist.
Also Verteidigung können wir jetzt ja finanzieren. Wir hatten davor auch Klimaschutz finanziert, wobei das jetzt sozusagen jetzt einen kleineren Teil einnimmt.
Also das wäre halt das Schönere gewesen. Also wenn er aus der Erkenntnis, wir brauchen mehr Geld für Klimaschutz und gegen marode Brücken, auf die Idee gekommen wäre, die Schuldenbremse aufzulockern und damit dann mehr Geld zur Verfügung zu stellen für diese Sachen. Dass Verteidigung und Putin und Trump die Endgegner der Schuldenbremse werden, finde ich nicht schön. Wäre besser gewesen, wenn wir es vorher gehabt hätten und ohne diese zwei verrückten Regierungen. Aber,
welche meinst du jetzt?
Ich meine Wladimir Putin und Donald Trump.
In diesen Zeiten muss man immer noch mal nachfragen.
Ich wäre froh gewesen, wenn wir früher auf die Idee gekommen wären, aber jetzt ist es gut, dass es passiert, ja, klar. Also
Maurice, wir sind mittendrin in diesen stürmischen Themen. Ich würde noch mal einen Schritt mit dir zurückgehen, weil in deinen Formaten, egal ob schriftlich oder in deinen Videos oder auf Insta, versuchst du, Politik und Ökonomie auch anschaulich zu machen, zu erklären. Was ist dir dabei besonders wichtig? Geht es dir um Aktivismus, eine Aktivierung oder auch um Aufklärung und Bildungsauftrag?
Nein, Aufklärung und Bildung. Und gerade weil es bei ökonomischen Themen, also wie entsteht Geld, wie entsteht Inflation, da geht es häufig um Zahlen, da geht es um komplexere Zusammenhänge und die muss man eben einfach runterbrechen, damit es zugänglicher wird für viele Leute, das zu verstehen. Und gerade bei dieser Frage, wie entsteht Geld, was können wir uns als Gesellschaft eigentlich leisten, finde ich, hat es was total Ermutigendes, wenn Leute verstehen, Geld ist eine menschliche Erfindung und Geld ist per se nicht knapp, sondern wir geben uns Regeln, die dafür sorgen, wie viel oder wie wenig wir ausreichend oder nicht ausreichend genug Geld haben und was wir damit Gutes oder auch Schlechtes anstellen können. Also das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung, um die richtige Debatte zu führen. Deswegen, also Aufklärung treibt mich auf jeden Fall an. Aufklärerische Absicht.
Bist du ein Fan von Bitcoin? Investierst du in Bitcoin, wenn du sagst?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde auch jedem davon abraten, auch wenn man jetzt auf den Chart guckt, sich immer ärgert, warum hat man es in der Vergangenheit nicht gemacht. Aber so wie man mit Bitcoin Geld gewinnen kann, kann man auch bei Sportwetten auf den richtigen Verein setzen oder beim Pokern oder beim Roulette im Casino Glück haben. Trotzdem würde ich das niemandem empfehlen.
Maurice, was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte diese Arbeit umsetzen, du willst dich wirtschaftspolitisch engagieren, du bist ja nicht in der Partei, aber du hast dich parteipolitisch engagiert. Was war der Moment, wo du gesagt hast, ja, jetzt komme ich selber in Aktion?
Ja, also es ist ein bisschen parallel passiert. Also nach dem Studium wollte ich den Politikbetrieb kennenlernen. Das hat mich dann in den Bundestag zu diesen Jobs geführt. Aber gleichzeitig hatte ich schon mein erstes Buch geschrieben, direkt nach dem Studium. Also wollte auch publizistisch tätig sein und selbst schreiben und meine eigenen Gedanken fassen und die eigenen Sachen erklären und eigene Reformvorschläge machen. Und das ist beides parallel, hat sich das dann eben weiterentwickelt. Und aus einem Buch wurde dann eben dann eine Kolumne und noch ein Buch und noch ein Buch und ein YouTube-Kanal und mittlerweile Kurzvideoformate auf Instagram und TikTok.
Aber was war das Gefühl, wo du gesagt hast, jetzt komme ich in Aktion? Was war dieses Gefühl? War das ein Gefühl der Empörung, Gefühl der Verzweiflung, Gefühl des Weitergeben wollen? Was war das, dass du gesagt hast, jetzt muss ich auch, weil das ist ja auch viel Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Das passiert dir nicht einfach nur so. Was ist da passiert?
Also das Gefühl war, so wie es ist, kann es nicht bleiben und es könnte sehr viel besser sein. Also schon Empörung, Frust, aber auch Optimismus und ich glaube sehr daran, dass man über Debatten und bessere Argumente und bessere Informationen zu besseren Umständen kommen kann. Ja.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir wollen über die nachhaltigen Entwicklungsziele auch ein bisschen sprechen. Hier 17 Ziele für eine bessere Welt und das runtergebrochen auf dein Arbeitsfeld kommt natürlich das Nachhaltigkeitsziel 1 jedem in den Sinn, weltweite Beseitigung von Armut. Und auch da die Zahlen, du bist auch ein Zahlenfan, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, aber korrigier mich, laut dem Statistischen Bundesamt war 2023 jede siebte Person hierzulande in Deutschland armutsgefährdet und das bedeutet, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hat, der gilt als finanziell prekär ausgestattet und für einen Ein-Personen-Haushalt lag dann die Grenze bei rund 1.310 Euro pro Monat. Ja. Wie lässt sich jetzt, und wir sprechen viel über finanzielle Ungleichheit, auch wie lässt sich da diese wachsende Ungleichheit effektiv bekämpfen? Was ist da dein Ansatz? Was würde da helfen, sozusagen Armut in der Welt, aber vor allem auch in Deutschland zu bekämpfen, wenn wir bundespolitisch reinschauen?
Ja, also wenn man sich anguckt, wer ist übermäßig von Armut betroffen? Sind das Rentner? Sind das Alleinerziehende? Statistisch gesehen sehr häufig Mütter. Und sind das häufig Studenten? Und man kann natürlich einerseits Alleinerziehende besser finanziell ausstatten, man kann Studenten besser ausstatten, man kann für höhere Renten sorgen. Meistens liegen aber schlechte Renten an schlechten Löhnen, das heißt, man muss bei den Löhnen anfangen. Also ein höherer Mindestlohn beispielsweise wäre ein Thema. Wenn wir über Kinder sprechen, Kinder, die können eigentlich gar nichts dafür. Die Kinder sind meistens arm, weil sie arme Eltern haben, weil sie in arme Familien geboren werden.
Aber das System zu durchbrechen, wie geht das?
In ganz vielen Stellschrauben. Also Sozialstaat, gute Arbeit und gute Arbeit für alle wäre die Lösung. Ist einfacher gesagt als getan, weil es gibt halt nicht diesen einen Hebel. Also ich kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen Mindestlohn von 16 Euro oder 15 Euro und dann ist gut. Weil diejenigen, die jetzt heute in Rente sind, denen bringt jetzt ein höherer Mindestlohn ja auch nichts mehr. Ihre Renten sind ja schon so, wie sie sind. Oder einem armen Kind, was in eine arme Familie geboren wurde. Deswegen gibt's da ganz verschiedene Stellhebel. Ich würde sagen, es bräuchte eine Kindergrundsicherung. Ich würde sagen, es braucht mehr BAföG. Ich würde sagen, die Mieten, gerade in Metropolen, wo Studis häufig hinziehen, da ist halt Wohnungsknappheit, da muss man was dagegen machen. Es braucht mehr Sozial.
Da traut sich aber kein Politiker ran. Das war selten Wahlthema.
Es stimmt, ja. Es wird häufig haben wir Ablenkungsdebatten. Also generell für die Ungerechtigkeit in Deutschland, also das. Beim Vermögen ist es noch viel krasser als beim Einkommen. Also die reichsten 10% besitzen 2/3 allen Vermögens, die ärmere Hälfte quasi fast nichts. Die unteren 10% sind verschuldet. Darüber wird selten gesprochen. Und genau diese ärmere Hälfte hat es aber gerade in den letzten 4-5 Jahren mit der Inflation, mit der Corona-Krise sehr schwer gehabt, weil die haben keine Puffer, die die anzapfen können, wenn die Preise schneller steigen als deren Einkommen. Und das begünstigt sicherlich auch den Rechtsruck, den wir haben, dass Leute frustriert sind, weil, ich sag mal in Anführungszeichen, die demokratische Mitte nicht liefert. Und ja, Armut ist irgendwie ein unschönes Thema für politische Debatten. Es gibt auch weniger Talkshows, die einfach Armut mal als Aufhänger nehmen und dann die erste Viertelstunde über Kinderarmut, dann über alleinerziehende Mütter, dann über Armutsrenten reden. Stattdessen haben wir Ablenkungsdebatten und sprechen lieber darüber, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Geringverdiener frustriert sind. Das wird vor allem von Rechten dann befeuert, von der AfD im Besonderen, dass es doch also der Asylbewerber schuld ist, die Geflüchteten schuld sind, die den Wohnraum wegnehmen. Also da gibt es so ein Ausspielen von Arm gegen Schwach gegeneinander oder dass es zum Beispiel das Bürgergeld, ja, dass da Milch und Honig fließen würden und dass das doch die eigentliche Ungerechtigkeit wäre für diejenigen, die früh aufstehen, lange arbeiten und wenig verdienen. Nur, also wenn das Bürgergeld 10% geringer ist, hat davon jemand, der im Job steht, aber einen schlechten Lohn bezieht, nicht 10% mehr. Das heißt, es geht eigentlich um unten gegen oben bei dieser Dimension und nicht um unten gegen unten, um arbeitslos gegen Geringverdiener oder Asylbewerber gegen arbeitslos. Das ist halt so eine Ablenkungsdebatte, die geführt wird und die Menschen eigentlich nur untereinander und gegenseitig ausspielt.
Und aufreibt.
Und in dem Klima werden auch, also ganz kurz noch,
ja, Maurice,
werden auch also Nachhaltigkeitsziele in ihren verschiedenen Dimensionen, ob es Ernährung ist, ob es Klima ist, ob es planetare Grenzen sind, fruchten halt nicht, weil die Menschen wenn sie in dieser Armut gefangen sind, natürlich weniger Kapazität dafür haben. Einerseits finanziell, andererseits aber auch mental.
Absolut.
So, mit was, wenn man arm ist und gucken muss, wie man im Monat kommt, da ist also sein eigener Fußabdruck, der wahrscheinlich eh geringer ist als jemand, der meint, er hat ein hohes, also ökologisches Bewusstsein, aber 6 Wochen im Jahr im Urlaub fliegt.
Wie lange gehst du in Urlaub im Jahr?
Wie oft? Mhm. 4 Wochen, 5 Wochen, ungefähr so.
Und würdest du sagen, dein ökologischer Fußabdruck ist eher hoch oder eher gering?
Der ist eher gering, würde ich sagen. Ich habe Reisetätigkeiten durchs Land für Vorträge und so weiter. Das hängt mit meinem Job zusammen. Aber das nicht zu machen und an der Debatte fernzubleiben, nur um den Fußabdruck zu reduzieren, das wäre nicht so gut. Ich versuche Flüge zu vermeiden. Also Urlaub ist da in Österreich, Italien, in Norddeutschland. So, aber ich finde diese Debatte auf den Einzelnen runterzubrechen, gar nicht richtig, weil es braucht politische Lösungen, systemische Lösungen und nicht wer hat den geringsten Fußabdruck.
Eine systemische Lösung, die du ja auch oft vorschlägst und gerade jetzt nochmal in diesem Arbeitskosmosfeld mit reinnimmst, ist das Thema der Jobgarantie.
Ja.
Stichwort Jobgarantie, als Mittel zur Vollbeschäftigung. Jeder arbeitswillige Mensch soll im Jobgarantieprogramm eine sinnvolle Beschäftigung zu einem festen Mindestlohn haben. Habe ich was vergessen in der These?
Nee, es ist gut, cool, dass du es ansprichst, ja, weil das würde zum Beispiel die komplette Debatte, die wir über den Arbeitsmarkt führen, mal umdrehen, weil im Moment ist es so, es wird so getan, als wären die Arbeitslosen faul und könnten direkt einen Job haben, wenn sie nur wollten. Es gibt aber 3,7 Millionen offizielle Arbeitslose, aber nur 1,2 Millionen offene Stellen, die sofort zu besetzen sind. Also mehr Arbeitslose als offene Stellen. Selbst wenn die alle bereit wären, zu noch so schlechten Konditionen sofort einen Job anzunehmen, wären danach immer noch Menschen arbeitslos. Und ich würde gerne das umdrehen und die Verantwortung für Arbeitslosigkeit nicht bei den Betroffenen, bei den Arbeitslosen abladen, sondern sagen, es ist übrigens auch von den Vereinten aus der UN-Charta, ich glaube, es ist Artikel 23 oder 26, geht das hervor, dass es ein Recht auf Arbeit gibt. Und das würde ich gerne umsetzen. Und damit es das gibt, müssen Menschen das Recht haben, wenn es in der Privatwirtschaft nicht genug Jobs gibt, dass eben der Staat Jobs zur Verfügung stellt. Und Jobs wird immer so getan, als wäre das knapp, aber also es gibt ja keine Grenze davon, wie wir uns gegenseitig das Leben besser, schöner, attraktiver, kulturell wertvoller, einfacher, sicherer machen können. Also es gibt immer Sachen, die zu tun sind. Und in einer solchen Jobgarantie würde man dieses ganze Narrativ von der faule Arbeitslose ist selber schuld mal umdrehen und mehr zu also Ermöglichung kommen, also auch nach den Leuten gucken, was sind deren Talente, was für Qualifikationen können die vielleicht on the job erwerben und müssen nicht irgendwelche Maßnahmen machen, damit das Jobcenter sie gerade mal aus dem Weg hat.
Aber wer stellt denn diese Jobs und wer sorgt dafür, dass die Jobs auch gesellschaftlich relevant sind und tief sind?
Also ich würde sagen, natürlich auch nicht teuer. Vom Bund bezahlt und von den Kommunen organisiert. Die Kommunen haben
nicht so viel zu tun, ne? Die Kommunen.
Ja doch, die haben viel zu tun, aber da gibt es in den Kommunen auch viel zu tun. Also jeder kann wahrscheinlich in seiner eigenen Nachbarschaft aufzählen, was am Spielplatz gemacht werden müsste, welcher Feldweg ausgebaut werden müsste. Es gibt auch ganz viele soziale Dinge, also Leute, die gerade arbeitslos sind und vorher irgendwelche wertvollen Tätigkeiten gemacht haben, die sie zum Beispiel in Schulprojekten umsetzen könnten, gesundes Frühstück an der Schule. Ich könnte mir auch solche Sachen vorstellen, wie es gibt zum Beispiel so eine Hotline, die für Menschen eingerichtet ist, wenn sie nachts nach Hause gehen, aber sich unsicher fühlen, wo sie anrufen können, um jemanden am Telefon zu haben. Ich glaube, typischerweise für Frauen, die nachts nach Hause gehen und Angst haben, warum besetzt man nicht sowas? Und wir haben ganz viele NGOs, die schon Lücken im Sozialstaat identifiziert haben und besetzen, allerdings ehrenamtlich. Ich nenne nur mal die Tafel. Also die Tafel hat 2 Millionen Kunden. Warum muss das ehrenamtlich organisiert werden? Warum kann man nicht die Leute, die bei der Tafel arbeiten, dafür bezahlen? Es ist ja ganz offensichtlich, gibt es da ja nur die Kunden, weil der Staat versagt. Also, dann kann man von der Tafel mal weitergucken, was es noch alles gibt und auch an Nachhaltigkeitsprojekten, wo dann Ehrenämter halt finanziert werden können und Leute daran sinnvollen Tätigkeiten nachgehen, in Vereinen etc. Also diese Debatte, kriegt man die Leute beschäftigt, gibt's genug zu tun, ist glaube ich, also...
Aber alle wollen ja Fachkräfte. Wäre das auch ein Hebel für Fachkräfte oder Beseitigung des Fachkräftemangels?
Also, wenn Leute dann sowas machen, lernen sie on the job neue Fertigkeiten und das ist besser. Also die Arbeitgeber hassen es eigentlich, Leute aus der Arbeitslosigkeit anzustellen, weil sie neben Qualifikationen zum Beispiel nicht wissen, sind die pünktlich, sind die teamfähig, sind die kollegial. Und wenn jemand in so einer Jobgarantie halt gemeinnützigen Tätigkeiten in der Kommune nachgegangen ist, in einem Team, geführt von jemandem, der dann auch Zeugnisse ausstellt und das auch bewertet etc., dann ist es viel leichter von da in den Arbeitsmarkt zu kommen, eine privatwirtschaftliche Tätigkeit, die dann auch höher vergütet wird, als aus der Arbeitslosigkeit heraus.
Ein Gegenargument, was ich oft höre bei der Jobgarantie, ist der aufkommende Bürokratieaufwand. Auch da die These, wir wollen in Deutschland ja eigentlich Bürokratie abbauen. So eine Jobgarantie wird immer damit verbunden, ja, dann ist ja mehr Bürokratieaufwand damit verbunden. Das widerspricht sich eigentlich zu dem, was ja Deutschland möchte gerade, oder?
Naja, Bürokratie würde ich das, also klar muss man was organisieren, wenn man Leute in Beschäftigung bringen will, aber es wird ja was produziert. Die Frage ist, also ist es sinnvoller, Menschen... Also wenn es nicht genug Jobs gibt, von Jobcenter-Terminen zu Jobcenter-Terminen zu schicken und diese Bürokratie zu haben oder wenn sie in der Zwischenzeit gemeinnützigen Tätigkeiten nachgehen. Und dann würde ich sagen, ist die Beweislast erstmal bei denen, die die These vertreten, dass es besser wäre, die arbeitslos zu lassen und Tag ein, Tag aus mit Jobs vom Jobcenter irgendwie betreuen zu lassen. Teilweise gibt es da ja, also in den Jobcentern diese schrägen Dinge, dass dann Leute in Umschulungsmaßnahmen geschickt werden, die denen überhaupt nichts bringen. Da macht jemand einen Englischkurs, obwohl er das gar nicht braucht oder muss irgendwelche Supermarktregale einsortieren, obwohl das gar nicht der Jobanspruch entspricht. So, und deswegen würde ich sagen, nein, Bürokratie ist kein Argument dagegen. Mir fallen tausend Sachen ein, wie wir Bürokratie abbauen können. Wir machen den öffentlichen Personennahverkehr, Busse, S-Bahn, U-Bahn und so weiter, ticketfrei. Da kann man sich die ganze Ticketinfrastruktur schenken. Da hat man ganz viele Softwareingenieure, die frei sind. Wir machen beim Steuersystem, da schaffen wir so einen Quatsch ab wie eine Kaffeesteuer, eine Schaumweinsteuer, wo Zoll- und Steuerbeamte sich mit beschäftigen. Wir können gerne hohe Freibeträge einführen, damit nicht also jemand mit der 1.500 Euro wiederbekommen will, eine eigene Steuererklärung abgeben muss. Da können wir über Bürokratie reden. Aber doch nicht, wenn es darum geht, Menschen gemeinnützigen Tätigkeiten machen zu lassen.
Okay, die Frage, kommen wir gleich nochmal drauf, wie wir das dann sozusagen, die Finanzierungsfrage, die du wahrscheinlich ganz oft bekommst, ja. Wie soll das finanziert werden? Was fehlt dir als Ökonom mit deiner Community? Wie müssen da auch Ökonominnen sich mehr in diese konstruktiven Debatten für Lösungen für eine bessere Welt, ja. Debatten um Gerechtigkeit, Klima und Zukunft, wie müssen die da mehr aktiv sein? Oder
welche, ja, da müssen sich also die Unis an die eigene Nase fassen, weil gerade VWL ist die Unis. Ja, weil die VWL, das ist... Also eine Männerdomäne, die ist sehr Mathe- und Zahlenlastig, die ist sehr autoritär und die Profs unterrichten, was sie früher selber mal gelernt haben. Und also das ist nicht sonderlich zugänglich und ist ja nicht umsonst, dass, ich habe jetzt die Statistik nicht parat, aber es wird wahrscheinlich statistisch überwiegend Männer sein, Männer, die das studieren. So, und da fängt das Problem schon an. Es wird immer noch die alte Neoklassik, also ein Mainstream-Modell gelehrt. Es ist nicht so, obwohl es ganz viele verschiedene Denkschulen gibt, dass man den anderen Denkschulen viel Raum gibt, um da auch mal anders zu denken, mal darüber hinaus zu denken. Dann wird im Multiple-Choice-Klausuren wird das Wissen irgendwie abgefragt, ohne dass man sich kritisch damit auseinandersetzen kann. Also das wird quasi so getan, als wäre das eine Naturwissenschaft. Dabei ist Ökonomie oder Ökonomik eher eine Sozialwissenschaft, weil es geht ja darum, wie Menschen, wie Firmen etc. interagieren. Und deswegen, da ist erstmal die erste große Hürde. Und ich sehe das tatsächlich, und deswegen freue ich mich darüber, wenn Menschen dann zum Beispiel meine Videos gucken und dann mal was verstehen, was sie an der Uni nie verstanden haben oder weil einen anderen Blick darauf bekommen, dass irgendwie, wenn der Staat Geld ausgibt, das nicht sofort zu Inflation führt oder Sparen immer gut und Schulden immer schlecht sind, mir dann schreiben, dass sie sich deshalb, weil sie sehen, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn man versteht, wie das Geldsystem funktioniert, erst recht für Politik und für Wirtschaft interessieren und auch überlegen, das zu studieren. Das freut mich, aber das schafft die VWL aus sich heraus eher nicht. Und deswegen fehlen Ökonomen in diesen Debatten, ja.
Super, danke dir. Was sagst du denn zum Thema grünen Wirtschaftswachstum? Weil das ist auch immer die Frage, wie finanzieren wir Nachhaltigkeit? Wie investieren wir in nachhaltige Lösungen und in das grüne Wachsen der Wirtschaft? Ja. Was fehlt dir da?
Ja, grünes Wachsen, erstmal gibt es ja auch einen großen Streit drüber unter Ökonomen. gibt es das überhaupt, ist das überhaupt möglich? Ich würde sagen, ja. Und grünes Wachstum ist, wir pflastern alles voll mit Solarpaneelen und Windparks und Energiespeichern und mit Wärmepumpen und haben ein vernünftiges, effizientes Fernwärmenetz, um im Gebäudesektor weniger Energie zu verbrauchen, vor allem fossile Energie zu verbrauchen, all das. So, grüne Bereiche wachsen lassen und braune Bereiche, damit meine ich fossile Bereiche, die schrumpfen lassen. Und wenn das eine, das Grüne, schneller wächst als das Braune schrumpft, dann hat man am Ende eben Wachstum. Aber Wachstum muss nicht notwendigerweise mehr Emissionen bedeuten. Wir hatten jetzt in den letzten 50 Jahre neoliberales Wachstum. Und ja, neoliberales Wachstum schafft es nicht, das vernünftig zu entkoppeln. Also mehr Einkommen, mehr Wohlstand zu entkoppeln von immer mehr Emissionen, immer mehr Verbrauch von natürlichen Ressourcen, immer mehr Erschöpfen von planetaren Grenzen. Ja, aber da muss man es mal nicht neoliberalen Wachstum probieren. Und vielleicht klappt das ja dann. Also ich würde nur sagen, weil es die letzten 50 Jahre so nicht hingehauen hat und die Entkopplung, die es ja gibt, aber noch nicht gut genug ist, weil die nicht geklappt hat, heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht klappen kann.
Was wäre so ein Tipp aktuell an die Bundesregierung? Weil wir haben ja sozusagen jetzt mehr Investitionen auch für Klima. Ja. 100 Milliarden in dem neuen Paket. Wir haben 500 Milliarden. Kennst du alle Zahlen für 12 Jahre jetzt in der Pipeline? 100 Milliarden dann für Länder und Kommunen und 100 Milliarden für Klima. Ist das der Hebel?
Den ja, 100 Milliarden durch 12 Jahre, sieht man schon, wie lächerlich wenig das ist. 8 Milliarden, das ist nicht mal 1% der Wirtschaftsleistung. Also ist nichts. Ne? Mit den 8 Milliarden kann man nicht viel anfangen. Ich würde sagen, also gerade Friedrich Merz ist ein Meister in Symbolpolitik. Das beweist er beim Thema Asyl. Da gibt es jetzt beim streicht er den Familiennachzug, wo 1000
Da bleiben wir beim Klima.
Ja. Ich will nur die Symbolpolitik erklären. Das sind 1000 sicherheitsgeprüfte Menschen, überwiegend Kinder und Frauen, die über legalen Fluchtweg nach Deutschland kommen. Die streicht er jetzt die Möglichkeit, um zu symbolisieren, Symbolpolitik, wir machen jetzt einen Asylstopp und eine Migrationswende. Und so eine Symbolpolitik in vernünftig würde ich mir wünschen. Also, dass die Wärmepumpe so gefördert wird, dass sie in der Anschaffung schon günstiger ist als die Gasheizung, damit man den Menschen nicht vorrechnen müsste, das lohnt sich erst in 7, 8, 9 Jahren, weil die Betriebskosten einer Wärmepumpe günstiger sind als einer Gasheizung. Ich würde mir das wünschen, dass wir keine fucking Mehrwertsteuer mehr auf Bus- und Bahnfahrten haben. Warum machen wir das staatlich teuer, wenn wir doch wollen, dass die Leute alle Bus und Bahn fahren? Also Symbolpolitik in die Richtung. Warum wird Obst und Gemüse nicht von der Mehrwertsteuer befreit, wenn wir doch wollen, dass die Leute Obst und Gemüse essen oder generell pflanzliche Produkte? Das wäre Symbolpolitik in die richtige Richtung, wo die Menschen merken, Klimaschutz ist ein Zugewinn an Lebensqualität. Es wird günstiger, es wird bezahlbarer, es wird nachhaltiger und nicht Verzicht und etwas aufdröseln. Symbolpolitik positiv gemeint in diese Richtung und nicht nur immer Symbolpolitik in die andere Richtung. Das wäre mein Tipp. Damit gewinnt man auch mehr Akzeptanz für Klimaschutz. Weil die AfD, die steht ja schon in den Startlöchern, um zu sagen, ab 2027, wenn der CO2-Emissionshandel, der deutsche, der im Moment noch preislich begrenzt ist, auf im Moment 55 Euro pro Tonne CO2, nächstes Jahr 65, danach Open End, je nachdem, was am EU-Markt entschieden wird, wenn das auf 100 oder 120 Euro springt. Die AfD freut sich schon jetzt, die reibt sich die Hände, um das zu skandalisieren und zu sagen, haha, seht ihr, es gibt kein Klimageld, aber werdet alle ärmer durch diesen CO2-Preis. Mhm. Und natürlich hat sie damit einen Punkt, dann, weil wenn es die Alternativen gibt, was soll ein Mieter machen? Ein Mieter entscheidet nicht über das Heizsystem in seiner Wohnung. Was soll jemand machen, der auf dem Land wohnt und nur mit dem Auto pendeln kann, wo der Bus nicht fährt? So ist dann einfach von dem CO2-Preis betroffen und wird de facto ärmer. Und weil er ein kleines Einkommen hat, betrifft ihn das stärker als jemand mit großem Einkommen. Und das hilft dann der AfD. Und das sollte man nicht machen. Dem sollte man zuvorkommen.
Du sagst ganz oft, Geld ist nicht knapp.
Ja.
Eigentlich ist das die These, wir können ja Geld drucken ohne Ende. Wenn wir jetzt aber anschauen auf andere Staaten, die sozusagen Argentinien, du verdrehst schon die Augen.
Ich verdrehe schon die Augen.
Was ist denn hier los? Ja. Argentinien, Zimbabwe, die trotz dieser Währung auch die Hyperinflation, all diese Themen und diese Gegenargumente kommen. Hm. Warum bleibst du da bei deiner Haltung, dass es heißt, ein Staat mit eigener Währung kann seine Ausgaben auch immer finanzieren. Es ist nicht wie ein privater Haushalt. Also, dass man sozusagen immer weiter auch Geld produzieren kann. Hinkt das nicht?
Ja, also das sind jetzt Extrembeispiele, mit denen
immer.
Du hier kommst.
Voll rein, tief. Zimbabwe und Argentinien, die Beispiele. Da wollen wir ja nicht hin.
Ja, aber davon sind wir auch meilenweit entfernt. Das sind keine entwickelten Staaten. Erstens, Argentinien hatte Fremdwährungsschulden, US-Dollar-Schulden, die das Problem waren und nicht die eigene Währung, die das Problem war. Wenn wir so Länder wie Venezuela nehmen, die können nicht mal ihr eigenes Klopapier herstellen. Und ja, natürlich kann man aber zu viel Geld ausgeben. Natürlich, wenn jetzt ein 7 Trillionen Sondervermögen machen, aber gar nicht genug Kapazitäten haben, um die Straßen zu bauen, die Brücken zu bauen, die Windräder zu installieren, dann ist zu viel Geld da und das sorgt dann für Inflation. Stimmt. Aber warum reden wir immer darüber, dass wir Angst davor haben, unsere Wirtschaft zu überlasten, während wir sie permanent unterauslasten? Wir haben permanent Arbeitslosigkeit, 6% Arbeitslosigkeit, wir haben Investitionsstau. Wir müssen erstmal mehr machen und da wir freie Kapazitäten haben, der Bau, da sind seit 4 Jahren, nimmt der Auftragsmangel zu. Wir haben nur 240.000 Häuser letztes Jahr in Deutschland neu gebaut, obwohl das Ziel war 400.000. Da gibt's Kapazitäten, um Sachen umzusetzen. Und das Gute ist, wenn es die nicht gibt und der Staat gibt Geld rein und da sind dann Handwerker und Unternehmen, die sagen, oh, jetzt ist da so viel Geld, so viel Aufträge, kann ich sogar höhere Preise nehmen, ergo die Preise steigen, Inflation. Dann lohnt sich das mehr. Und wenn man an den Markt glaubt, was ja in der demokratischen Mitte unserer Politik so der Fall ist, dass der Markt alles regelt, naja, steigende Preise sind ein Signal für den Markt, dort die Kapazitäten auszuweiten. Wenn man viel Geld verdienen kann damit, Solarpaneele auf Dächer zu installieren, Solarpaneele entlang von Autobahnen zu installieren, öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren und es gibt dann da viel Geld zu verdienen, dann gibt es auch mehr Anbieter und dann löst man das Kapazitätsproblem von alleine. Kann man mit Geld alleine alles jetzt sofort zuschütten und lösen? Nein, aber mit zu wenig Geld eben auch nicht.
Absolut, nur die These, die ist oft ja steil auch formuliert, dann drucken wir halt mehr Geld. Aber das ist ja im Euroraum, jetzt in unserem Kontext, der Bundestag druckt ja kein Geld, sondern die Währung wird ja kontrolliert von der EZB. Also wie realistisch ist das dann sozusagen?
Das sehen wir ja jetzt. Für Verteidigung geht das ja jetzt. Schuldenbremse wird gelockert. Es gibt ein 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur on top. Und um das Geld zu besorgen, werden Staatsanleihen verkauft. Ist der politische Wille da, besorgt man sich das Geld. Wie das genau funktioniert, kann ich auch erklären. Der Verkauf Christian Lindner, sage ich schon. Ich bin noch im Ampelmodus. Ja. Lars Klingbeil, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Verkauft dann Staatsanleihen an Banken. Die bezahlen es mit neuem Guthaben, was sie von der Zentralbank bekommen. Also über den Umweg der Banken besorgt er sich auf Knopfdruck erzeugtes Geld von der Zentralbank und gibt es dann aus. In der Wirtschaft gibt es dann mehr Geld. Wenn die 500 Milliarden ausgegeben wurden, sind 500 Milliarden mehr im Umlauf in der Wirtschaft. Und richten da lauterlei Sachen an.
Die werden vererbt, zum Beispiel.
Die werden vererbt, die sorgen dafür, dass Unternehmen Aufträge haben, all das. So, kann das irgendwann zur Inflation führen? Ja, wenn die Wirtschaft überausgelastet wird. Wenn nicht, dann nicht. Und hat die Europäische Zentralbank was dagegen machen? Nee. Die Europäische Zentralbank ist unabhängig in ihrem Mandat. Sie soll dafür sorgen, dass die Inflation 2% beträgt. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, ruft aber nicht bei Lars Klingbeil an und sagt, Moment, du willst eine Überweisung ausführen, das mache ich aber nicht.
Das weißt du?
Das ist nicht unabhängig. Ja, das sind die Regeln. Und das kann sie faktisch auch gar nicht, weil sie gar nicht die Möglichkeiten hat, das zu kontrollieren. Wenn Lars Klingbeil Staatsanleihen verkaufen will, dann verkauft Lars Klingbeil Staatsanleihen. Damit füllt er sein Konto bei der Bundesbank und das kann er dann ausgeben. Übrigens kann er dieses Konto auch überziehen. Zwar nur für einen Tag, aber in dem Tag, wenn er es überzieht, wie man privat vielleicht so ein Dispo, sein Dispo überzieht, erzeugt er neues Geld. Also wenn er wollte, kann er auch. Aber die Regeln, auch das sind Regeln wie die Schuldenbremse, die wir uns selbst gegeben haben. Also wenn wir doch Nachhaltigkeit ernst meinen, dann sollten wir lieber mal diese Regeln daraufhin überprüfen, ob die in unserer Nachhaltigkeit dienen und uns nicht selber gegenseitig einreden. Oh, das sind aber diese Regeln, dann müssen wir uns aber leider unter den Teppich legen und können nichts machen und warten, bis die Erderwärmung über uns gerollt ist. Das ist ja die falsche Einstellung, das ist das Gegenteil von dem, was es braucht.
Thema Nachhaltigkeit hast du angesprochen. Was würde denn zu mehr Generationengerechtigkeit deiner Meinung nach mehr in der Fiskalpolitik führen?
Ja, mehr Generationengerechtigkeit würde ich erstmal sagen, die Infrastruktur nicht verfallen lassen. Also die Tatsache, wir haben eine alternde Gesellschaft in Deutschland. Ganz viele Boomer gehen bald in Rente. Bis 2035 verlassen 18 Millionen Boomer den Arbeitsmarkt und gehen in die Rente. Nur 11 Millionen Junge kommen nach, macht eine Lücke von 7 Millionen. Und Das heißt, müssen dann weniger Erwerbstätige mehr Rentner finanzieren, das Klimaproblem lösen, am besten noch alle 17 Nachhaltigkeitsziele erreichen und auch noch die von den Alten verrottete Infrastruktur modernisieren. Ja, danke, das ist aber ein schönes Geschenk. Also wäre zumindest das Mindeste einer alternden Gesellschaft, dass die Alten den Jungen eine vernünftige Infrastruktur hinterlassen, dass sie keine Infrastrukturschulden hinterlassen, will ich mal sagen. Und zweitens kommt ja immer das Argument, aber wenn wir jetzt Schulden machen, dann ja, müssen das ja die nächsten Generationen abbezahlen. Der absolute Schuldenstand steigt immer. Der ist auch gar nicht das Problem. Der wird doch nicht abgebaut. Also diese Schuldenuhr, die wächst immer weiter. Und
wenn ich jetzt gerade, ich glaube, bei 2,5 Billionen Euro.
Das sind 2,5 Billionen Euro, die mal auf Knopfdruck erzeugt wurden, die ausgegeben wurden, die in der Privatwirtschaft Aufträge ausgelöst haben, die da auf unseren Konten liegen und bisher noch nicht über Steuern oder Abgaben wieder abgezogen wurden. Das sind 2, die Schulden des Staates, einfache Wahrheit. Und das ist nicht Theorie, das ist nicht Glauben, das ist gar nichts, das ist einfache Buchhaltung. Die Schulden des Staates sind die Ersparnisse, die Vermögen der Privatwirtschaft. Mit den 500 Milliarden Sondervermögen jetzt steigt das vielleicht auf 3 Billionen, diese Schuldenuhr. Da gibt es 500 Milliarden mehr an privatem Vermögen, was auch vererbt werden kann. Also jetzt nicht zu investieren, 30 Jahre lang zu wenig investiert zu haben, ist im doppelten Sinne schlecht für die nächste Generation. Wir vererben denen eine marode Infrastruktur und weniger Kontoguthaben, als sie eigentlich hätten haben können. Doppelt dumm.
Du bist 96 geboren und laut Statistik hat sich die Infrastruktur in all der Zeit, in all deinem Leben nicht verbessert.
Ja, vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren.
Kommt das auch sozusagen zu diesem erhöhten Ruhepuls, wo du sagst, es kotzt mich einfach an, dass wir immer noch über die gleichen Probleme sprechen. Pardon my French, ja. Aber ist das auch so eine Grundhaltung, wofür du auch kämpfen möchtest, dass wir es endlich mal anpacken?
Ja, auf jeden Fall. Und dieses Sondervermögen von 500 Milliarden ist jetzt mal ein erster Schritt dagegen. Aber da geben wir 40 Milliarden im Jahr, im Best Case, mehr aus für öffentliche Investitionen, um die Investitionsquote, die Nettoinvestitionsquote mal wieder wirklich hochzubekommen, damit die Infrastruktur wirklich an Wert gewinnt. Also dass mal vereinfacht gesprochen mehr neue Brücken gebaut werden, als alte Brücken an Wert verlieren, bräuchte es deutlich mehr als das. Also wir hatten mal 3% Nettoinvestitionen, dafür bräuchte es 135 Milliarden Euro mehr, um da wieder hinzukommen pro Jahr und nicht 42, noch was, von denen dann auch noch ein bisschen mit Verschiebebahnhof aus dem regulären Haushalt rausgekürzt wird. Also es ist gut, es ist ein kleiner Fortschritt, aber noch lange nicht genug.
Naja, ich habe mich auch gefragt, wie du das bewertest mit Blick auf die Kommunen und die Gemeinden, weil wir natürlich ganz viele, auch in der politischen Berlin-Bundesbubble diskutieren und alle Frauen, Herr Schlauschlaus, viel wissen, viel diskutieren. Nur die richtige Arbeit, der Maschinenwerk, das ist ja oft auch in den öffentlichen Bauausschreibungen kommunal geklärt.
Und das ist auch da, wo die Leute erleben, ob der Staat funktioniert oder nicht. So, also gibt es eine öffentliche Bibliothek?
Bei den Sondervermögen, ist das der richtige Ansatz?
Wie sehen die Sporthallen aus? Naja, es gibt 100 Milliarden für Länder und Kommunen, das ist gut. Die haben aber allein schon Altschulden von 50 Milliarden. Die hätte man besser mal erstmal getilgt. Und 100 Milliarden sind 20% vom ganzen Sondervermögen. Bund und Länder leisten aber 2/3 aller öffentlichen Investitionen. Die Kommunen alleine 41%. Wenn es um Bauten geht, 61%. Das heißt, die hätten aus dem Sondervermögen eigentlich mehr als die Hälfte bekommen müssen. Bekommen aber nur 20%. Ergo viel zu wenig. Und na klar, ist das schlecht. Früher gab es mal, sogar unter der Ampel, die hat sich das mal vorgenommen, die SPD verspricht das schon ganz lange, den Kommunen, die überschuldet sind, wo also typischerweise hohe Arbeitslosigkeit ist, wo Strukturwandel ist, wo ein Schwimmbad nach dem nächsten geschlossen wird, wo die Straßen und die Asphaltwege aussehen wie Hulle, denen einmalig quasi diese Last dieser hohen, teuren Schulden, die die haben, von den Schultern zu nehmen. 50 Milliarden hätte es dafür gebraucht. Dazu ist es aber nie gekommen. Und die neue Regierung hat sich jetzt immerhin daran gemacht, 250 Millionen pro Jahr in diese Altschuldenlösung zu geben. Aber 250 Millionen von 50 Milliarden merkt man halt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da bräuchte es viel mehr. Und das ist auch, zurückkommen zu dieser Thematik, dass Arme gegen Schwache ausgespielt werden, Arbeitslose gegen Geringverdiener, Arbeitslose gegen Asylbewerber. Da erleben wir ja, dass die Kommunen teilweise sehr belastet sind mit der Aufnahme von Geflüchteten. Wenn das Problem auf klamme Kommunen trifft, dann verschärft das
Brennglas alles.
Ja. Genau, wie ein Brennglas verschärft das diesen Konflikt unten gegen unten dort radikal. Und die Hände reiben, sind die AfD, und die 17 Ziele, die wir haben, sind die als erstes dann darunter leiden.
Ach, bei all den Themen. Zeit für Musik, oder? Was, so ein Motivation-Song. Was hörst denn du jetzt, wenn wieder alle Themen, alle Timelines und Newsfeeds so auf einen reinprasseln, wo du sagst, okay, lass mich kurz aus, Spotify-Playlist oder irgendeine Playlist kurz an, was ist da auf deiner Top 1, was dich dann wieder so ein bisschen in den Grooving-Modus reinbringt?
Ich höre wenig Musik, aber was ich höre und wo ich zuletzt auch in Köln auf dem Konzert war, ist Zartmann und da der Klassiker Tau mich auf. Das kennt wahrscheinlich jeder so. Das ist ganz cool, ja.
Tau mich auf, sehr gut. Also aus den gesammelten Songs machen wir nämlich eine To-Do's-Playlist, so eine Art Motivation-Song. Ne? Es ist wirklich ein wilder Mix von Schlager über Techno und alle Genres haben wir bald durch.
Ja, das ist doch gut.
Du hast einen Song reingegeben. Ich gebe dieses Mal auch einen neuen Song rein. Hermano Guterres. Nuevo Mundo, neue Welt. Also, das gibt mir gerade irgendwie immer wieder so einen Groove, wenn ich mal kurz abschalten möchte. Thema Inspiration. Ich finde es total spannend, immer wieder auch zu hören, was inspiriert dich, was inspiriert mich. Wo würdest du sagen, das ist ein Podcast, das ist ein Buch, das ist irgendwas, was dich momentan inspiriert, wo du gerne auch nochmal out of your topics normally reinhörst?
Also so komplett außer meiner Themen ist es nicht, aber ich lese im Moment Unverdiente Ungleichheit von Martina Lunatus. Die beschäftigt sich, passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, mit der Ungleichheit in Deutschland. Insbesondere, wie ungleich Vermögen verteilt sind. Denn Vermögen sind doppelt so ungleich verteilt wie Einkommen. Die oberen 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, besitzen aber zwei Drittel allen Vermögens. Beides also sehr ungleich, aber Vermögen halt nochmal krasser. Und beleuchtet das und macht Vorschläge, was man dagegen machen könnte. Und ich glaube, das wäre sehr gut. Wobei das Thema Vermögensverteilung in der aktuellen Regierung ein Tabu ist. Ja, da sollte man nichts erwarten.
Wir packen das auch mit in die Shownotes.
Ja, cool.
Danke dir für diese zwei Tipps. Deine letzte Frage, weil es heißt ja To-Do. Das ist ein wunderbares Wortspiel.
Ja.
Was ist dein persönliches?
Ich muss an Carsten Lennemann gerade denken. Mit einfach mal machen. Wir müssen jetzt einfach mal machen. Einfach mal anpacken. Was ist mein persönliches,
To-Do. Um die Welt ein bisschen besser zu machen. Der Podcast.
Oh.
Du siehst das hier.
Ja. Mein persönliches To-Do ist darüber aufklären, dass wir uns das Ganze leisten können, was uns wichtig ist. Und das sollte uns wichtig sein.
Toll. Danke, dass du da warst.
Danke
Maurice
dir.
Maurice Höfgen!
Dankeschön.
Großen Applaus, ja, aus der Republika Livebox. Hier bei 17 Ziele für eine bessere Welt. Ich bin Kathi Gallus. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr mit dabei wart, mit reingehorcht habt. Es ist immer eine Freude, von euch zu lesen. Also kommentiert gerne. Danke hier für eure Zeit auf der Republika. Wir hören uns auf alle Fälle wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Danke. Ciao.
17 Ziele, der Podcast.